Ja, also herzlich willkommen zu einem kurzen Talk zu Sustainability und Security im GoOK-System. Die Slides sind auf Englisch, aber ich spreche Deutsch. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich dann sage, jemand Bescheid. Hallo, erstmal kurz etwas zu mir. Ich arbeite als Softwareentwickler an verschiedenen Orten am Internet Archive, wo wir unter anderem ein Projekt zur eine Suchmaschine bauen für wissenschaftliche Publikationen, zum Beispiel scholar.archive.org. Das ist ein relativ neuer Service, den noch nicht so viele Leute kennen. Ein Sichtbarmachen von wissenschaftlichen Publikationen, die wir im Internet Archive archiviert haben. Und ich arbeite auch als Softwareentwickler tatsächlich auch noch in Leipzig an der Universitätsbibliothek, wo wir auch mit Indexdaten zur Verfügung stellen für Bibliotheken, also für die Bibliothek in Leipzig, aber auch für andere Bibliotheken, zum Beispiel hier in Chemnitz. Der Vortrag ist über Go und ich habe Go relativ zeitig kennengelernt, 2009, durch einen Google Tech Talk und versuche das oder habe das seit 2013 aktiv eingesetzt und seit 2019 bin ich auch Co-Host der Leipziger Go User Group. Sage ich gleich noch was dazu. Bin auch im Open Source Bereich tätig mit verschiedenen kleineren Beiträgen. Vielleicht kurz was zur Go User Group. Die haben wir 2019 gegründet, also in einer kleinen Gruppe. Wir haben 30 Events bisher veranstaltet, haben über 500 Mitglieder auf Meetup, was nichts heißen will. Haben auch einige Sponsoren wie O'Reilly und so weiter, so dass wir immer mal so Sachen weggeben können, Bücher oder JetBrains Subscription, SEMA Board, verschiedene andere Sachen. Ich sage das auch, weil wir auch zusammenarbeiten mit Firmen, die Interesse haben, ihre Projekte vorzustellen oder die mit Go arbeiten. Da hatten wir in den letzten Jahren auch einige interessante Firmen aus ganz Deutschland, beziehungsweise auch sogar darüber hinaus, die verschiedene interessante Projekte vorgestellt haben, die sich auch in diesem Bereich bewegen. Also von Cloud Security über Renewable Energy Startups und verschiedene andere Sachen. Also wer zufällig in diesem Bereich unterwegs ist, gern einfach uns kontaktieren auch. Das sind eigentlich immer ganz interessante Events. Ich möchte gern heute kurz etwas zu Sustainability und Security sagen. Also Sustainability sowas wie in Maintenance und Security sowas wie in Vulnerabilities und ein bisschen was zu Resource Efficiency. Sustainability refers to the capacity of a system to endure. Also wie schafft so ein Projekt zu überleben, in welche Unterstützung hat es vielleicht auch von der Umgebung und wie sieht das Ganze in Go aus? Darf ich nur mal kurz fragen, wer setzt Go produktiv ein? Schon, okay, also vielleicht ein Drittel oder die Hälfte, zwischen einer Hälfte und ein Drittel. Ah ja, sehr schön. Die Motivation dafür ist, dass Go ja selber eine Sprache ist, aber auch gleichzeitig manchmal einem so vorkommt wie so ein Experiment, wie Softwareentwicklungsprozess verändert werden kann oder was man da noch machen kann. Manche Sachen aus dem Go-Ökosystem haben andere Ökosysteme auch inspiriert. Also ich denke da zum Beispiel an diesen Code-Formatter, so etwas wie Black in Python oder verschiedene andere Sachen. Das hat Go also von Anfang an dabei gehabt. Wer das nicht kennt, das ist quasi ein Standardformatierer für Go, der von Anfang an mit dabei war. Und Maintenance ist ja 90% des Software-Lebenszykluses, während man ja sehr viel darüber lernt, wie man Software schreibt, ist diese Maintenance immer etwas vernachlässigt, obwohl das so ein wichtiger Teil ist. Welche Aspekte gibt es dafür? Also Stabilität und Abhängigkeiten. Darüber möchte ich etwas sprechen. Also Go selber hat diese Stabilitätsgarantie, Go 1 Compatibility Guarantee, die datiert auf 2012 und die hat zumindest die überhaupt die Popularität etwas ermöglicht, weil man sozusagen mit den aktuellen Compilern den Quellcode noch von vor 10 Jahren kompilieren kann ohne weitere Veränderung. Die Kompatibilität ist auf dem Quellcode-Level gewährleistet und Go hat natürlich auch Veränderungen durchgemacht und auch letztes Jahr ganz besonders viele mit den Einführungen von Generics. Aber diese Garantie ist immer noch beibehalten. Es gibt kein Go 2 und kein Split von diesem Ökosystem oder von dieser Entwickler-Community, wie das in anderen Sprachen der Fall manchmal ist. Also das ist ja schon erstmal ein Teil von dieser Nachhaltigkeit, dass man darauf bauen kann. Anderer wichtiger Teil sind die ganzen Dependencies und es gab tatsächlich, ist diese Go-Community oder auch die Entwickler so ein bisschen sensibel. Es gab einen ACMQ-Artikel, Surviving Software Dependencies, der das versucht zu beleuchten. Da wird auch Equifax erwähnt, ein 2017 Data Breach. Nur zur Erinnerung, mir war das auch nicht mehr klar, was da genau vorgefallen ist, aber es war eine Dependency von einem Projekt Apache Struts. Und das Ergebnis war, dass 148 Millionen Finanzprofile jetzt im Internet sind. Und ich meine, das ist irgendwie, sagen, die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung. Das liegt jetzt irgendwo im Netz. Wegen irgendeiner Software-Dependency. Also es ist ja schon sehr, sehr, sehr kritisch. Und der Artikel highlightet, also jetzt unabhängig von der Go-Programmiersprache, verschiedene Wege, wie man damit umgehen kann. Es ist halt sehr billig geworden, einfach Dependencies hinzuzufügen. Deswegen wird das halt auch viel betrieben und bringt halt entsprechende Risiken auch mit sich. Wie sieht das jetzt in Go aus? Ich will jetzt nicht ganz so ins Detail gehen, weil Leute sicherlich auch nicht alle jetzt die Details von Go kennen, aber einige Aspekte nochmal zeigen, wie das abläuft in Go. Go startete am Anfang überhaupt, also ohne Dependency Management. Man hat gedacht, das kann irgendwie ein Third-Party-Tool übernehmen. Das kommt ja von Google, die Sprache, und die haben natürlich ihr Tooling und das war sozusagen kein Problem. Was einem am Anfang auffällt, sind diese URL-ähnlichen Importpfade, wenn man Go-Code liest. Also die Abhängigkeit wird dann zum Beispiel ausgedrückt wie github.com, Fatih Koller. Da kommen wir gleich noch dazu, wie das funktioniert. Und irgendwann wurde das aber schwierig und es gab dann wirklich das, sagen wir mal, die Nachfrage nach einem Tool, um Dependencies auch zu managen. Es gab dann eine ganze Reihe von Entwicklungen. Und in Go 1.11, das ist also noch nicht so lange her, wurden die Go-Modules eingeführt, also der Standardweg, um Dependencies zu handhaben in Go. Vorher gab es halt eine ganze Menge anderer Tools, wie das am Anfang auch so quasi gedacht war, aber keins hat sich so richtig durchgesetzt. Module bezeichnen halt, haben einen Namen und können ein oder mehrere Pakete enthalten und seit dem Start von Go hat aber Go diese URL-ähnlichen Importpfade gehabt. Man hat also den Code, den man einbindet, referenziert über den Ort auch, wo der zu finden ist, also über das Version Control System. Es gibt tatsächlich, und das finde ich ganz interessant, erstmal keine zentrale Infrastruktur, um Pakete hochzuladen, sondern man kann sagen direkt auf Quellcode referenzieren. Es gibt natürlich Aggregation oder package.go.dev ist eine Liste, wo alle Pakete aus dem großen Ökosystem, zumindest die Open-Source-Pakete, sichtbar sind. Also hier ist so ein Beispiel für ein Go-Programm, was halt eine Abhängigkeit hat von einem Projekt und dann das eine Funktionalität von diesem Projekt nutzt. Diese Go-Module sind jetzt mehr oder weniger Standard geworden, also ungefähr 90% der Projekte benutzen das mittlerweile. Man hat also sein Programm und dann hat man zwei zusätzliche Files, die dann auch immer im Repo mitliegen, GoMod und GoSum. In dem GoMod schreibt man seine Dependencies rein und das GoSum sind die Checksum, das ist kein Log-File. wie das in anderen Sprachen ist. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Und es gibt eben, was ja, ganz gut ist, es ist halt relativ ergonomisch, da Go ein Tool zur Verfügung stellt, um verschiedene Aspekte von dem Softwarezyklus zu handhaben, hat man eben das GoMod und GoModTidy synchronisiert, den Quellcode und die Abhängigkeitsbeschreibung, dass die sozusagen übereinstimmen, wenn man da irgendwie Dinge hinzugefügt hat oder Dinge nicht mehr im Quellcode zu finden sind. Genau, so sieht das GoMod aus. Das ist jetzt kein YAML, kein JSON, sondern so ein eigenes Format. Und man kann dann quasi hier nochmal referenzieren, was man braucht mit der URL oder mit dem URL-ähnlichen Namen und einem Tag oder einer konkreten sozusagen Link zu einer bestimmten Version oder Commit-Tag oder Commit-ID. So kann man das festlegen, weil man ja an das Versionskontrollsystem auch sozusagen verknüpft ist. Es wird nicht nur Git unterstützt, sondern auch die verschiedenen anderen Subversion oder verschiedene andere Bazaar-Versionskontrollsysteme. Kann sich das dann so auch nochmal visualisieren lassen. Go mag ja Tools, also man hat Tools für alle möglichen Sachen und kann sich hier so ein Dependency-Graph auch nochmal anzeigen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das hier nochmal größer zeigen kann. Also jetzt habe ich hier mein kleines Programm, was ich hatte. Das hat halt eine direkte Abhängigkeit von diesem Caller. Und das Caller selber hängt ab von drei anderen Paketen. Und man sieht hier schon die ersten sozusagen Probleme, die solche Tools lösen müssen natürlich. Dieses Callerable hängt ab von isTTY 0016, aber gleichzeitig braucht das Caller 0017. Also da muss man sich dann für eine Version entscheiden oder muss das Tool dann eine Version auswählen. Das ist ja auch eine der Schwierigkeiten. Abhängigkeitsauflösungstools. Genau. Diese GoSum-Datei enthält eben keine, ist keine Log, in dem Sinne Log-File, sondern eine, die Checksummen von den Code. In dem Moment, in dem man eine Dependency bezogen hat, wird diese GoSum-Datei abgedatet und ab dem Zeitpunkt ist es nicht mehr möglich, unbemerkt den Quellcode zu ändern. Also man kann ja Git-Tags ändern und verschiedene andere Sachen, aber an der Stelle würde das auffallen, wenn ich jetzt hier ein Byte ändere in meiner Abhängigkeit, die lokal irgendwo liegt, dann würde das Projekt nicht mehr bauen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich das einmal bezogen habe unter einer bestimmten Versionsnummer oder Tag, dann gibt es kaum Möglichkeiten, das nochmal zu ändern. Das macht natürlich Git selber auch, aber es ist ja nicht zwingend so, dass das Versionskontrollsystem das macht. Deswegen ist das hier auf dieser Ebene auch nochmal gelöst. Eine Frage, die auch manchmal auftauchte, ist, dann ist das alles an GitHub geknüpft. Das ist so nicht richtig, sondern es ist eben dezentral. Man kann also jeden beliebigen Namen nehmen. Es sollte eine Domain sein, die man irgendwie unter Kontrolle hat oder wo man irgendwie ja, den Inhalt kontrolliert. Wer die Go-Toolchain installiert hat und jetzt sehr, sehr neugierig ist, der könnte jetzt zum Beispiel sagen, go install golang-leipzig.space.clt23 latest und würde dann quasi über unseren Blog, ich muss das nochmal ganz kurz mal ausprobieren. Sekunde. Könnte jetzt das quasi, also wer die Go-Toolchain installiert hat, der könnte Go install golang-leipzig.space.clt23 sagen. Also golang-leipzig.space ist unsere Blogseite. Das ist ein Static Site Generator. Da ist also keine Infrastruktur, da läuft kein Code. Und wir haben hier so eine Seite clt23. Das ist also eine reine HTML-Seite. Und das Go-Tool würde quasi erstmal auf diese Webseite gehen und in den Meta-Tags gucken, ob da ein Hinweis ist in einem Meta-Tag Go Import. Und ich kann sozusagen über so eine Indirektion dann zu einem Quellcode-Repo verweisen. Ja, das heißt, ich kann den Namen kontrollieren und ich bin nicht abhängig von einem speziellen Ort, wo der Quellcode liegt, sondern kann den halt auch ändern und sozusagen kann diesen Namen stabil halten, wenn ich das möchte. Man sieht halt eben häufig GitHub-Accounts, weil viele Leute auf dieser Seite ihren Quellcode hosten, aber das ist absolut nicht zwingend. Genau, hier ist der Weg ungefähr beschrieben. Also das ist der, das wäre das Kommando, eine Binary zu beziehen, also den Quellcode zu beziehen und die lokal zu bauen auf dem eigenen Rechner. Wenn ich das jetzt hier mal ausführe, dann würde eben geschaut, liegt der Quellcode hier? Nein, aber es gibt einen Meta-Tag zu einem GitHub-Repo und von dort aus kommt man irgendwann zu der Git-URL und dann wird das Git-Tool aufgefordert, diesen Quellcode zu beziehen, in den Paket-Cache lokal zu beziehen mit dem entsprechenden Tag, was ich da auch angebe. Also latest ist einfach nur die letzte verfügbare Version und das dann zu bauen und dann das in den Pfad zu legen und dann habe ich das als ausführbare Datei da. Also nur, um das mal noch kurz zu demonstrieren. Ich könnte sagen, go install golang-leipzig.space. Sieht man nicht so viel, was da passiert, aber wenn ich jetzt hier sagen würde, minus x, dann sieht man, dass das quasi auf, beziehungsweise, dann sieht man, dass das auf golang-leipzig.space erstmal schauen würde und dann sich durchhangeln würde bis zum Quellcode-Repo, den Quellcode beziehen würde und dann bauen würde. Und dann habe ich hier ein Programm, das heißt CLT23 und könnte das dann ausführen. Die Binary und genau, also das ist eine rein komplett dezentrale Pakethandling. Ich brauche nur das Quellcode-Repo und wenn ich das im Internet habe, dann kann ich dann, könnte jemand anders den Quellcode schon damit anfangen, damit etwas zu machen. Genau, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass das quasi von Anfang an so dezentral angelegt war. Jetzt gibt es natürlich das nächste Problem, Leftpad. Ja, also ich meine, wenn jetzt jeder Quellcode zur Verfügung stellt und andere Leute das nutzen, dann kann der natürlich auch wieder verschwinden. Dieses Problem ist natürlich auch nicht unbekannt und kann durch ein anderes Level an Indirektion auch gelöst werden. Und 2019 wurde ein spezieller oder wurde ein Protokoll eingeführt, ein sehr einfaches Protokoll, Go-Module-Proxy, um quasi eine Kopie von jedem Quellcode, der irgendwie von einem Go-Tool bezogen wurde, vorzuhalten. Der wird also unter proxy.golang.org abgefragt und das ist standardmäßig eingestellt. Man kann das deaktivieren oder man kann die eigenen Proxys, also es gibt Open-Source-Implementierung, also wenn ich jetzt eine Firma wäre und ich möchte sicherstellen, dass jeder Go-Code, der in meiner Firma verwendet wird, nochmal als Kopie da liegt, dann würde ich mir einen Proxy aufsetzen und über diesen Proxy alles Weitere beziehen und hätte dann sowohl, also hätte eine Kopie von dem Quellcode und der würde nicht sozusagen, wenn ich jetzt mein Repo löschen würde, würde das die anderen Projekte, die von meinem Code abhängen, nicht weiter betreffen, solange der Proxy eine Kopie davon hat. Ja, also das ist die Kehrseite von diesem Dezentralen. Man braucht dann vielleicht noch eine Komponente, die dann diese Zuverlässigkeit noch einführt. Und dafür gibt es eben eine, die standardmäßig bei dem Go-Tool dabei ist und eine und auch eine Möglichkeit, das auch selber zu hosten, wenn man das möchte. Genau, also damit wäre Leftpad auch wird auch unwahrscheinlicher, dass quasi das eine solche Auswirkung hat. Vielleicht noch kurz was zu diesem Abhängigkeitsmanagement. Was ganz interessant ist, ist, dass Dependency Management oder Dependencies festlegen für ein Softwareprojekt, also ein NP-Complete-Problem ist. Das ist auch in verschiedenen Papern dokumentiert. man kann sich das sozusagen, man kann das zurückführen auf existierende Probleme. Und das war auch eine Frage bei dem Go-Tool, soll man den gleichen Weg gehen wie die anderen Dependency-Management-Tools, die quasi an dieser Kante von Berechenbarkeit irgendwie entlang sich hangeln. Und man hat sich dann entschieden, etwas, das, die, wie sagt man das, die, die Anforderungen etwas zu reduzieren. Und man nimmt eben zum Beispiel nicht die maximale Version von einer Dependency, sondern die minimale Version, die man benötigt, um ein Projekt zu bauen. Und also der Algorithmus heißt Minimal Version Selection und der umgeht dieses Problem der, dieser Komplexität. Das hängt davon ab, dass man einer gewissen Regel folgt, die nennt sich in der Go-Community Import Compatibility Rule. In dem Moment, in dem ich eine Minor-Version habe, erwarte ich, dass die kompatibel ist zu der letzten Minor-Version. If an old package and a new package have the same import path, the new package must be backwards compatible with the old package. Also das sagt diese Regel. Und das muss natürlich der Mensch irgendwie machen. Also da, das kann man nicht ganz so automatisieren. Aber wenn das festgelegt ist, dann kann ich auch eine, sagen, funktioniert dieser Minimal Version Selection Algorithmus. Und der ist dann tatsächlich auch schneller als manche andere Abhängigkeitsauflöser. Genau, Minimal Version Selection wurde auch in anderen Tools zumindest experimentell mal angedacht oder implementiert, wie zum Beispiel in Cargo für Rust. Wenn man dann tatsächlich irgendwie größere Upgrades braucht, dann löst das Go ein bisschen anders über diese Module Paths. Also man braucht dann einen anderen Namen. Das heißt, man macht dann entweder einen anderen Branch oder ein Subdirectory. Das ist auch etwas gewöhnungsbedürftig, aber dadurch hat man einen anderen Namen und bricht nicht die Kompatibilitätsregel. Oder Import Compatibility Rule. Okay, also sozusagen, was bietet Go erstmal so an, Sustainability-Features? Also wir können den Code nicht ändern, wenn wir den einmal bezogen haben. Also das Go-Sum ist ja mit Teil von dem Repo. Also wir haben durch die Proxy-Verwendung die Wahrscheinlichkeit von solchen Events wie Leftpad etwas reduziert. Wir haben schnelle Dependency-Auflösung, da wir einen anderen Algorithmus verwenden als die meisten anderen Tools. Und genau, und wir können relativ klar ähnliche oder reproduzierbare so Binaries bauen. Das heißt, wir können relativ gut überblicken, was vielleicht in die Binary geht. Was aber noch nicht heißt, dass das alles sicher ist. Und dazu möchte ich auch noch kurz was sagen. Also jetzt weiß ich vielleicht, was alles in meinem Quellcode drin ist, aber das ist ja, wie gesagt, Vulnerabilities deckt das ja noch nicht ab. Es gibt für die im Go-Ökosystem eine ganze Reihe Tools, also GoVet, verschiedene Linter, Third-Party-Tools wie GoSec und eine relativ neue Entwicklung ist GoVulnCheck oder die Vulnerability Database, die versucht, die konkreten Projekte, an denen man arbeitet, auf Vulnerabilities zu checken. Und das funktioniert so, dass tatsächlich dafür noch mal ein extra Format eingeführt wurde. Ich muss mal schauen, ob ich das... Leider sind meine Links hier alle etwas broken. Also es gibt eine... Genau, Open Source Vulnerability Database und ein entsprechendes Format, was auch sich noch in der Entwicklung befindet. Das Problem da ist, dass man verschiedene Formate hat, wie solche Vulnerabilities auch dokumentiert werden und dass man das in einem Format zusammenbringt, so dass man dann wiederum Tools schreiben kann, die dann nur noch mit einem Format arbeiten müssen. Das ist also auch nicht Go-spezifisch. Ein Low-Level-Problem, es geht einfach nur darum, dass man es irgendwie ein bisschen normalisiert. Und es gibt dann auch verschiedene Tools, die das auch für andere Sprachen versuchen zu übernehmen und die Dependencies zu checken. Genau, also man hat verschiedene Data Sources, woher die Vulnerabilities kommen, welches Paket das betrifft. Die kommen alle in eine Datenbank und ein Tool kann man lokal anwenden und dann schauen, was da eigentlich vielleicht ein Issue ist. Ich versuche das mal hier an einem eigenen Programm kurz zu demonstrieren. Also ich würde sagen, das ist jetzt hier ein kleines Go-Programm und wenn ich jetzt sagen würde Go-Vuln-Check, dann würde quasi anhand des Quellcodes, den ich benutze, und dieser Datenbank, die up-to-date gehalten wird, geschaut, welche Funktion verwende ich und was ist da eventuell ein Issue. Und hier gibt es eine Scanning your code in 148 packages across 6 dependent modules. Und eine ist dem geschuldet, dass hier noch nicht die aktuelle Go-Version verwendet wird. Und ich sehe aber, was da sozusagen der letzte, einer der letzten Issues war oder möglichen Issues. Und genau, das ist, finde ich auch ganz interessant, weil das ein Tool ist, was eben Vulnerability-Datenbank mit dem eigenen Quellcode verbindet. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie 1000 andere Warnings, sondern speziell die Abhängigkeiten, die auch mein Projekt betreffen. Genau, das ist eine relativ neue Entwicklung. Das Format ist auch recht neu. Ich wollte auch diese OSV-Schema wollte ich noch mal zeigen. Also genau, das ist also auch ein Open Source Vulnerability Format. Also die letzte Version ist von ein paar Wochen. Auch zum Teil von eben Autoren der aus der Go-Community mit entworfen, wo dann einfach drin steht, welches Paket hat zwischen welchen Versionen welche Issues. Genau, als letztes Bit zu Sustainability, vielleicht Energy Efficiency. Da gab es ein Paper, Ranking Programming Languages by Energy Efficiency, vor einem Jahr. Und Go schneidet natürlich nicht so perfekt ab, weil es ist ja, hat ja eine Runtime und Garbage Collection, all die Sachen. Aber in der Kategorie Lowest Peak Energy Usage hat Go doch ganz gute Werte bekommen. Und was auch immer das heißt, das war so ein synthetischer Benchmark. Also ja, man kann das jetzt nicht, es ist jetzt nicht ohne weiteres ein statisches Ranking, aber so als Orientierung. Und ich denke, Go hat eine ganz gute Balance zwischen Performance und relativ einfacher Benutzung. Ein bisschen Anecdata zu dem Thema. Ich habe mal überhört, dass jemand gesagt hat, wir haben unser internes Projekt in einer Sprache, die auch sehr weit verbreitet ist, in Go geschrieben. Und wir brauchen nur noch 20% der Ressourcen. Ich nehme an, es ging auch um RAM. Und ich hatte auch mal einen Webservice geschrieben, der auch 100 Requests sustained auf Commodity-Hardware gut aushält, obwohl das datenintensiv war. Und man musste schon zu 10 Millionen Requests pro Tag irgendwie drüber kommen, bevor das irgendwie sehr schwieriger wird. Und ein anderes Anecdata, ein einfacher Webservice, der auf einem 3-Watt-Arm Dual-Core 10 Jahre alten Rechner lief, mit Go Course Compiling ist das relativ schnell da auch möglich, da Code auszuliefern. Und da hatte ich auch ungefähr ähnliche Zahlen bekommen. Also Go hat da auch ganz interessante Aspekte in diesem Bereich. Okay, vielleicht nur als kleine Zusammenfassung. Also Go hat diese Quellcode-Garantie, die das durchaus nachhaltig macht, da Software damit zu schreiben. Wir haben Minimal Version Selection, einen anderen Algorithmus als die meisten anderen Dependency Management Tools. Abhängig von dem Import Compatibility Rule, was sozusagen natürlich eingehalten werden muss, damit das funktioniert. Wir haben dieses verteilte Paketmanagement mit zentralen Elementen, die man einfügen kann, aber an der Stelle, wo man das will, entweder zentral vielleicht von der Go-Community oder auch in eigenen Proxy. Und wir haben insgesamt auch noch eine Balance zwischen Performance und Ease of Use. Also ich denke, das sind so die Aspekte, die ich kurz erwähnen wollte zu Nachhaltigkeit, Security im Go-Ökosystem. Genau. Und freue mich auf Fragen. Die Slides sind hier. Golang Leipzig ist hier und ich freue mich auf Fragen. Bitte. Ich versuche.
Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, Google hat ja schon so manches Projekt auch beendet wieder.
Ja.
Was ist denn
genau. Da gibt es sogar so eine Seite, that Google Project, irgendwas, ja.
Genau. Was ist denn der Standpunkt der Go-Community dazu, vor der Angst, dass Google einfach entschließen könnte, Go sterben zu lassen?
Das ist eine gute Frage. Ich versuche mal ganz kurz ein. Wir hatten in der Go User Group letzten Sommer State of Go kurz beleuchtet und da hatten wir irgendwo so einen Chart, wo gezeigt wurde, wie viel Contributions von woher zu diesem ganzen Go-Code-Basis dazukommen. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen, aber so die Bottomline ist ungefähr, ich glaube, 50-60% kommt noch von Google, also sind Leute, die von Google bezahlt werden, 40% sind Open Source oder irgendwie Leute, Contributors. Und es ist auch mehr geworden über die Zeit hinweg. Das heißt natürlich nicht, dass das morgen nicht beendet werden kann. Auf eine gewisse Weise, ich kann es schwer sagen, ich kann nicht sagen, wie viel Code innerhalb von Google läuft, was jetzt so kritisch ist, dass man es jetzt nicht nochmal umschreiben will. Aber von meinem Gefühl her würde ich sagen, das ist ein Projekt, das so weit im Offenen ist, dass es, also selbst wenn es jetzt null Funding morgen gäbe oder so von Google-Seite, dass es von Menschen weitergetragen werden würde. Ist meine Einschätzung, weiß nicht. Ja. Aber gute Frage, ja. Ja, genau, also ich muss die Fragen wiederholen, ich muss mal dran denken, ja bitte.
Vielen Dank für den Einblick. Wie sieht es aus zum Thema Dependency Management? Da gehört ja auch immer das Thema Lizenzierung mit dazu. Wie stelle ich das Go sicher, dass die Module, die ich einbinde, auch entsprechend jetzt,
okay.
Sagen wir mal, nicht irgendwo eine Surprise GPL Dependency.
Ja, da gibt es bestimmt Tools, aber das ist jetzt nicht Teil von dem Standard Toolset. Also ich nehme an, da gibt es auch, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich nehme an, da gibt es auch Tools, aber es ist nicht, zumindest nicht Teil von dem Standard-Set von den Sachen. Ja. Okay, ich glaube, ich vergesse immer, die Fragen zu wiederholen. Da hinten noch?
Ja. Da gab es ein Tool, mit dem man diese Visualisierung der Abhängigkeiten machen kann.
Ja.
Da kam PNG da raus, kann das auch andere Formate ausgeben, so Mermaid oder sowas?
Das war, ja, ich nehme an, müsste ich jetzt schauen, also das war dann, ich glaube, das GV ist Graphis, also da muss man schon Graphis nehmen, aber vielleicht gibt es Graphis zu Mermaid. Genau, das dort kann dann, also hier kann ich das ändern, aber ich bin mir jetzt auch nicht im Klaren, was da alles, ob da Mermaid jetzt mit dabei ist. Ansonsten kann man es ja parsen. Ich müsste schauen.
Ja, wir haben halt Kollegen, die können dir nichts anfangen, wenn die blind sind zum Beispiel, ne, dann
ja.
Arbeiten die mit Mermaid zum Beispiel, damit kommen dann die Leute gut zurecht. Normalerweise, deswegen wäre es komplett, wenn es was wäre.
Ja, müsste schauen. Ja. Hier?
Ja. Ich habe eine Frage zum Runterladen der Dependencies. Und zwar. War es ja so, dass das sozusagen der Hash geprüft wird, dass es derselbe Hash ist wie vorher. Und ist es nicht eine erheblich niedrigere Sicherheit, als wenn ich zum Beispiel was ins Maven Central hochlade, muss ich es ja mit dem TTPG-Key verschlüsseln, muss zeigen, dass ich die Website habe. Und dann ist es ja sozusagen, wenn da jemand Chartcode hochladen würde oder ins Maven Central, dann würde das sozusagen, könnte man es letztlich zuordnen zum
hochladen.
Eigner von der Domain. Und hier ist es ja so, sobald ich sozusagen versuche, sobald ich Chartcode finde, der zufällig denselben Hash hat, was ja schon möglich ist, kann ich sozusagen eigentlich das manipulieren.
Also da müsste, also in dem Moment, in dem ich einmal Code runterlade und diese SHA 256 berechne, ich glaube, an der Stelle müsste dann SHA 256 brechen oder so. Ich weiß nicht, also...
Es ist ja unmöglich, dass du SHA-Code schreibst, der die gleiche SHA-Summe dann vorspiegelt sozusagen. Das schaffst du nicht. Das schafft vielleicht eine Kollision... Aber da ist dann kein sinnvoller Schadcode drin.
Also das vielleicht Gigabyte groß und hoffentlich zufällig am Ende.
Ja, genau. Also, ja, die Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen, ist sehr gering, dass man das, also, weil du überprüfst, also du hast den Moment, wo du das erste Mal das runterlädst, du berechnest die Checksumme, wenn das da schon der Schadcode ist, dann, also, es hat natürlich auch sowas wie, wie sagt man das, genau, also wenn du der allererste bist, der diesen Quellcode runterlädt, dann kann das vielleicht passieren. Diese Infrastruktur, so wie sie jetzt ist, funktioniert so, dass man auch noch neben diesem Modulproxy auch noch eine Checksum-Proxy hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt ein Programm runterlädst und du der allererste bist, der jetzt das überhaupt runtergeladen hat, ist... sehr gering, beziehungsweise wenn dann jemand den Schadcode identifiziert und dann das gleiche Projekt runterlädt, dann kriegt er eine andere Checksum und dann würdest du das ja auch merken. Also.
Nee, ich brauche was, wo ich sozusagen die gleiche Checksum
habe. Aber meines Wissens ist, also meines Wissens haben wir bei zum Beispiel SHA 256 noch keine Kollision, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also es gibt noch so ein Fenster bis 2030 und dann ändert man die Checksum oder so etwas nochmal. Ist mein Stand gerade. Ja. Genau.
Es gibt ja eine riesengroße Menge von Go-Modulen einfach, man verwenden kann, die dokumentiert sind und so. Gibt es irgendeinen Qualitätsmaßstab über die Module an sich?
Gibt es Qualitätsmaßstab über Module, war die Frage. Es gibt, was das angeht. Genau, also das wird auch in diesem Paper Surviving Software Dependencies beschrieben. Wie schätzen das eigentlich Menschen ein? Wie kriegen die Signale, ob ich das jetzt verwenden kann oder nicht? Und dann guckt man nach Tests, dann guckt man, wie oft das verwendet wird. Dann guckt man, ob es maintained ist, ob der letzte Commit 3 Jahre zurückliegt und so weiter. Ich meine, diese ganzen Signale. Und dann gibt es noch diese Standard, wie sagt man das, solche Code-Complexity-statischen Analyse-Tools oder so, aber... Die sind jetzt nicht in dem Sinne so prominent, dass das jetzt überall gleich drinsteht. Das machen manche Autoren, dass sie das nochmal sozusagen selber checken und publizieren, was das für eine Qualität mitbringt, oder Code Coverage. Aber da gibt es jetzt auch nicht, das ist auch noch nicht Teil von der Standard-Toolchain. Genau. Bitte.
Den Hinweis auf das Go-Recheck-Tool fand ich. Interessant, vielen Dank.
Ja, das
ich habe in den Folien gesehen, da gibt es eine Integration in Code.
Ja.
Ob es auch eine Integration in Golem vielleicht schon gibt?
Das kann ich nicht sagen. Ich nehm an, dadurch, dass das Tool relativ neu ist, ist es vielleicht noch in der Entwicklung. Und es ist auch noch nicht, es ist auch noch in dem experimentellen Tool-Branch und das Ziel ist, diesen Vulnerability-Checker in dieses das Haupt Go-Tool mit einzubauen, aber es ist eben noch in der Phase in der Prototyp-Phase. Genau. Okay. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und genau. Noch einen schönen Tag auf dem Linux-Tag.